Hallöchen und willkommen zur zweiten Folge von Retroball, dem Podcast über die vergessenen Spieler der 90er und 2000er Jahre. Die erste Folge kam bei euch ein bisschen gut an. Es ist jetzt kurz nach Veröffentlichung, als ich das aufnehme. Und ja, möchte mich dafür bedanken, dass ihr zugehört habt, dass ihr auch heute wieder zuhört. Und bedanke mich natürlich auch für das Feedback, das eingegangen ist. Da waren Punkte dabei, die mich an der ersten Folge auch noch so ein bisschen gestört haben, die ich dann hoffentlich in den nächsten Folgen auch etwas rausbekomme. Ansonsten nochmal kurz zu mir. Ich bin Jessica. Ich habe mehrere Social-Media-Accounts, auf denen ich allerhand Retro-Kram mache, Bundesliga-Cards, Daily Neururer auf Twitter, Blue Sky, Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, denn das wird wahrscheinlich eine etwas längere Folge. Um welchen Spieler es sich aber handelt, das werden wir erst in ein paar Minuten erfahren. Vorher müssen wir einen kleinen geschichtlichen Ausflug in die 70er und 80er Jahre machen. Und zwar sind wir in den USA. Und ja, die USA und Fußball, das ist ja immer so eine spezielle Geschichte. Damals hat man versucht, mit der North American Soccer League, kurz NASL, versucht, eine Liga zu etablieren. Man hat sich sehr, sehr große Namen geholt. Man hatte Pelé, man hatte Beckenbauer, aber sonst hatte man halt nichts. Man hatte völlig marode Stadien. Die Verantwortlichen hatten im Endeffekt überhaupt gar keine Ahnung vom Fußball und das Interesse der Fans erlosch sehr, sehr schnell. Auch wenn man versucht hatte, Fußball mit den klassischen amerikanischen Sportarten irgendwie zu vermischen, um sich an diese Sehgewohnheiten anzupassen, was aber einfach nicht funktioniert hatte. Wer mehr zur NASL wissen möchte, dem lege ich die entsprechende Folge des wunderbaren Yeah-Fußball-Podcasts ans Herz. Den Link, den werde ich in die Beschreibung packen. Da wird die Geschichte dieser Liga nochmal sehr, sehr ausführlich aufgedröselt. Und eine weitere Folge, die es dort gibt, ebenfalls verlinkt, bezieht sich auf das sogenannte Team America. Und das spielt heute eine besondere Rolle. Das Team America war der Versuch der USA, für die anstehende Weltmeisterschaft 1994 eine Mannschaft zu bilden. Denn nach dem Ende der NASL hatten die USA ja keine richtige professionelle Liga. Es gab halt so ein paar pseudo-professionelle Ligen, aber eben keine mit einem vernünftigen Niveau. Deshalb entschied sich dann der Verband, die hoffnungsvollen College-Talente selbst unter Vertrag zu nehmen und mit diesen Spielern regelmäßig allerhand Länderspiele zu bestreiten, Dutzende Freundschaftsspiele pro Jahr, um daraus eben ein Team zu formen, welches dann bei der Heim-WM 94 die eigenen Fans begeistern sollte. Die meisten Spieler nahmen das Angebot an, nur wenige entschieden sich, andere Wege zu gehen. Einer von ihnen war Eric Winalda. Eric Bostwell Winalda kommt am 9.06.1969 in Fullerton, Kalifornien zur Welt. Das ist rund 30 Kilometer südöstlich von Downtown L.A. und rund 30 Kilometer nordwestlich von L.A. wächst er in Westlake Village auf. Spielt dort bei den Westlake Wolves, ein Highschool-Team, das von seinem Vater trainiert wird. Und er fällt da schnell als ein herausragender Torjäger auf. Er schießt teilweise 58 Tore in einer Saison mit 16 Spielen und gehört zu den besten Spielern Kaliforniens. Aber sein Talent ist auch nicht nur auf den Fußball beschränkt. Er spielt Baseball, ist im Leichtathletikteam, läuft die 800 Meter fast unter 2 Minuten. Und als Winalda eines Tages dann die Entscheidung für den Fußball trifft, ist sein Leichtathletiktrainer doch ein bisschen entsetzt, denn ja, mit Fußball ist in den USA ja nicht die ganz große Karriere zu machen zum damaligen Zeitpunkt. Aber er hat am runden Leder eben Potenzial und ist im Team auch nicht der Einzige, denn einer seiner Mitspieler ist die spätere US-Fußballlegende Kobe Jones, der einer der prägendsten Spieler der Major League Soccer werden und auch über 160 Länderspiele für die USA bestreiten wird. Ja, im College bleibt Winalda dann innerhalb Kaliforniens, er geht an die San Diego State in den Süden und lässt sich nebenbei auch als Bademeister ausbilden, denn mit Fußball kann man ja nicht so viel Geld verdienen in den USA zum damaligen Zeitpunkt und am College dürfen Sportler sowieso nicht bezahlt werden. Deswegen arbeitet er während der Sommermonate dann am Strand, in den Schwimmbädern als Lebensretter. Durch die guten Leistungen, die er am College zeigt, wird auch der Verband auf ihn aufmerksam. Der versucht, wie eben erwähnt, ein Team für die WM 94 zusammenzustellen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir aber das Frühjahr 1990. Da steht noch eine WM in Italien bevor, für die sich die USA qualifiziert haben. Vinalda kann sich sehr schnell empfehlen, wird bereits mit 20 für das anstehende Turnier in Italien nominiert. Die WM 1990 endet aber komplett verkorkst für die USA, denn die US-Boys verlieren alle Spiele. Vinalda selbst sieht auch noch eine rote Karte bei einer 1:5 Klatsche gegen die Tschechoslowakei. Allerdings war das eine sehr harte Entscheidung. Es hatte einen leichten Schubser Vinaldas gegen den späteren Duisburger Bundesligaspieler Lubomir Moravcik gegeben.
Kicker, Ausgabe 48, 1990.
Die Amerikaner begannen frech. Völlig respektlos bestürmte das Team von Coach Bob Gansler das gegnerische Tor. Am Strafraum war jedoch Endstation. Einzige Chance, ein 18-Meter-Schuss von Vermes strich knapp am linken Pfosten vorbei. Im Gegensatz dazu erspielte sich die Tschechoslowakei eine Chance nach der anderen. Die Folge, eine klare und verdiente 3:0-Führung nach 51 Minuten. Zwar gelang den USA kurze Zeit später durch Caligiuri mit einem herrlichen Solo der 1:3 Anschlusstreffer, doch die Freude währte nur kurz. Als US-Heißsporn Vinalda nach einem harmlosen Schubser gegen Gegenspieler Moravcik und einer Diskussion mit dem Schiedsrichter Rödlisberger die rote Karte sah, war die Partie zugunsten der Tschechoslowakei entschieden.
Nach der WM möchte Vinalda aber wieder in den Vereinsfußball. Er spielt phasenweise für die San Francisco Blackhawks. Das ist ein Team aus der damals höchsten US-Liga, die aber qualitativ weit unter der späteren Major League Soccer steht und gerade mal mit Ach und Krach sich eine Profiliga nennen kann. Im Sommer 1992 ruft dann aber die Bundesliga. Der erste FC Saarbrücken ist frisch in die Bundesliga aufgestiegen, hat aber lange nicht die finanziellen Möglichkeiten anderer Vereine. Trainer Peter Neururer, das Ruhrgebiet-Original schlechthin, muss kreativ denken, hat einfach nicht die Möglichkeit, Spieler der Konkurrenz abzukaufen. Man setzt daher auf No-Names, wie zum Beispiel Stürmer Eric Vinalda und Juri Savicev, sowie auf alte Bundesliga-Veteranen, zum Beispiel den früheren Nationalspieler Wolfram Mothke, welcher ein hochbegabter Mittelfeldspieler war, der aber ständig mit seinen Trainern im Clinch lag. Nach 2,5 Jahren in Spanien war es für den 31-jährigen Wuttke die letzte Chance auf die Bundesliga. Ja, und der erwähnte Savicev ist als Sturmpartner von Vinalda natürlich auch eine Besonderheit. Keine 3 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer bilden beim ersten FC Saarbrücken der Amerikaner Vinalda und der ehemalige sowjetische Nationalspieler Savicev ein Sturmduo.
Taz, vom 20. November 1992.
Vor dieser Spielzeit hinter Bayer Uerdingen als Absteiger Nummer 2 gehandelt, verblüffte die Equipe aus dem Saarland die Bundesliga bisher durch spielerisch und kämpferisch überzeugenden Fußball. Eine besondere Rolle spielte dabei sicherlich die glückliche Hand von FCS-Coach Peter Neururer. Mit dem geläuterten Enfant terrible Wolfram Wuttke als Spielmacher und dem Kalten Krieg-Sturmduo, dem Amerikaner Vinalda und dem Russen Savicev, hat der Spieler mit Ausstrahlung und fußballerischer Begabung in seine Equipe geholt.
Ja, 2 Spieler, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Auf der einen Seite der kalifornische Sunnyboy, extrovertiert, etwas hitzköpfig, und der kühl wirkende, introvertierte Russe Savicev. Letzterer kann kein Englisch, Vinalda kann kein Russisch, beide kein Deutsch, aber die Kommunikation funktioniert dennoch. Beide harmonieren gerade in der Hinrunde bestens. Savicev zieht die Abwehrspieler auf sich und der blitzschnelle Vinalda bricht durch die entstehenden Löcher durch. Andere Spieler waren damals der früh verstorbene Sohn von Franz Beckenbauer, Stefan Beckenbauer, der für den 1. FC Saarbrücken seine einzigen Bundesligaspiele bestritt. Oder der streitbare Libero Michael Kostner, welcher von Coach Peter Neururer mehrfach zum besten Libero Deutschlands erklärt wurde und mit diesem später auch noch gemeinsam beim 1. FC Köln unter Vertrag stand. Wijnaldum hat sich dann bei seinem Nationalelf-Kapitän Tom Dooley informiert, denn der ist im Südwesten Deutschlands geboren und aufgewachsen, spielte in seiner Karriere viele Jahre für den FC Homburg und den 1. FC Kaiserslautern, kennt sich also in der Region bestens aus. In Saarbrücken fällt Wijnaldum schnell auf. Während seine Mannschaftskollegen frisurentechnisch die 80er Jahre so ein bisschen am Leben halten, Nackenspoiler, dicker Schnauzbart, wirkt der Amerikaner eher wie ein 90er Jahre Boyband-Mitglied, wird sofort zum Teenie-Schwarm und muss nach Spielen auch mal durchs Kabinenfenster flüchten, um irgendwie nach Hause kommen zu können. Sein sportlicher Einstand, der gelingt auch. Auf ein gutes Spiel beim 1:1 in Leverkusen folgt am zweiten Spieltag ein 2:0 Heimsieg gegen den Karlsruher SC. Wijnaldum trifft da doppelt und wird in seinem ersten Heimspiel zum Spieler des Tages im Kicker gewählt. Wijnaldum überzeugt also direkt und der 1. FC Saarbrücken drängt jetzt auf eine Verpflichtung, denn weil der Verein eben nur knappe Geldmittel hatte, war im Sommer nur eine Leihe möglich gewesen. Jetzt möchte man schnell den Vertrag fix machen.
Kicker, Ausgabe 66, 1992.
Wir müssen aufpassen, dass uns den nicht einer vor der Nase wegschnappt. Er ist laufstark, willig und unheimlich ehrgeizig, sagt Trainer Neururer über den kalifornischen Heißsporn, der außerdem äußerst gewitzt ist. So hatte er sich letzte Woche erfolgreich gegen eine Berufung in der US-Auswahl für 2 Testspiele in Italien gewehrt. Die Bundesliga hat erstmal Vorrang, ich will hier den Durchbruch schaffen.
Der 1. FC Saarbrücken spielt über die ersten Saisonmonate eine gute Runde. Es gibt ein 1:1 gegen den FC Bayern, ein 3:1-Sieg über Borussia Dortmund. Aber den Höhepunkt, den erreicht die Mannschaft von Trainer Neururer am 14. November 1992. Die ARD berichtet.
Dann ist es Wijnaldum im Duell gegen Klinker, dreht sich um die eigene Achse und es heißt 1:0 für den 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer in derselben Besetzung wie beim 3:1-Sieg gegen Dortmund, also auch mit Wolfram Wuttke. Hier ist er mit einem Schussversuch erneut Wijnaldum. Christel ist das, kann den Ball nicht festhalten, dann ist es Wijnaldum mit dem 2:0. 61. Spielminute, Savicev, das 1:3 aus der Sicht der Gladbacher. Saarbrücken führt er erneut mit 2 Toren. Auch hier Wijnaldum, wunderschön mit diesem Hattrick am Treffer beteiligt. Savicev ohne Mühe. Gladbach mit viel Risiko, hinten praktisch alles offen. Und dann ist es Wolfgang Schüler, der eingewechselte Schüler. 4:2 für den 1. FC Saarbrücken. 6:8 hätte es heißen können. Die letzte Spielminute läuft. Michael Kostner, stattdessen heißt es 5:2. Ein wunderschönes Tor.
5:2 gewinnen die Saarländer also spektakulär am historischen Mönchengladbacher Bökelberg. Der 1. FC Saarbrücken klettert nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 9. Wijnaldum ist nach nun 13 Spieltagen schon bei 8 Toren angekommen. Nur Frankfurts Tormaschine Anthony Yeboah hat zu dem Zeitpunkt häufiger getroffen. Sein persönliches Highlight hatte Wijnaldum schon etwas vorher erlebt am 6. Spieltag. Beim hitzigen Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern trifft er doppelt, was den ersten Sieg seit Jahren über den Pfälzer Rivalen bedeutete.
Der beste Moment für mich im FCS-Trikot war das Spiel gegen Kaiserslautern zu Hause. Wir hatten Kaiserslautern seit langem nicht geschlagen.
Und US-Boy Erik Wijnaldum, clever, cool, eiskalt mit dem 1:0 nach 64 Minuten.
Am Ende haben wir 2:0 gewonnen und ich habe beide Tore geschossen.
Erik Wijnaldum, ein Torjäger von allerfeinster Güte.
Ich habe direkt gesagt, wir müssen feiern gehen. Wir sind in die Stadt gefahren und nirgendwo konnte man parken. Da hat ein Polizist auf einem Pferd gesehen, dass ich da im Auto sitze und wir durften mitten auf der Straße unser Auto abstellen. Wir kamen zurück und das Auto war immer noch da und der Polizist auch. Er hatte die ganze Nacht darauf aufgepasst. In der Nacht habe ich in der Bar jedem einen ausgegeben. Daraus entstand die Legende, dass ich das nach jedem Sieg tun würde. Aber das war nicht der Fall. Ich habe es nur einmal gemacht.
Das war ein Ausschnitt aus der Sportarena des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 2020. Ja, das Saarland liegt Wijnaldum zu Füßen. T-Shirts mit seinem Gesicht finden reißenden Absatz. Boulevardmedien bezeichnen ihn als eine Mischung aus Robert Redford und Marco van Basten. Aber wie das so ist, nach dem Höhepunkt geht es bergab. Im Winter 92-93 wird in Saarbrücken sehr viel verhandelt. Mehrere Saarbrücker Spieler wollen angesichts der guten Chance auf den Klassenerhalt neue Verträge. Und auch Coach Neururer verlangt Investitionen des Vorstands. Über Monate dauern die Verhandlungen an, vor allem mit Spielmacher Wolfram Wuttke verlaufen sie nicht nach dessen Wunsch. Die Unruhe, die sich dadurch erzeugt, weitet sich immer mehr aufs Team aus. Saarbrücken gewinnt nach dem 18. Spieltag einfach gar kein Spiel mehr. Es ist wie verhext. Vom 24. bis zum 32. Spieltag gelingt nicht mal ein Tor. Wijnaldum hängt völlig in der Luft, bekommt die Kugel genauso wie seine Mitspieler einfach nicht über die Linie. Der 1. FC Saarbrücken wird komplett durchgereicht und als dann in höchster Not auch noch Wuttke wegen eines Schulterbruchs ausfällt, zerbricht jede Hoffnung. Denn Wuttke als Spielmacher war natürlich dafür vorgesehen, die beiden Stürmer in Szene zu setzen. Ja, die Stimmung ist jetzt komplett am Boden. Das Team verfällt im Frust. Wijnaldum wird sogar für ein Spiel suspendiert, weil er sich im Training mit seinem Sturmkollegen angelegt hat.
Dass er seit 13 Spielen nicht mehr getroffen hat, das kommt in besten Stürmerfamilien vor. Aber dass er jetzt den Kalten Krieg eröffnet hat, das brachte sogar Trainer Neururer auf die Palme. Denn im Training hat der US-Boy seinen russischen Kollegen Savicev denunziert, richtig angepöbelt. Die Folge: Geldstrafe, Abmahnung und ein Freizeitwochenende in Saarbrücken. Leistungszerrung nennt man sowas.
So hieß es damals in der Sat.1-Bundesliga-Show RAN. Ja, und besser wird die Lage nicht. Ohne Wijnaldum geht Saarbrücken 6:0 beim FC Bayern unter. Am 33. Spieltag trifft Wijnaldum immerhin nochmal, aber es ist der Ehrentreffer bei einer 1:4-Pleite gegen Stuttgart. Saarbrücken ist nach vielversprechender Hinrunde abgestiegen. Und nicht nur sportlich gibt es jetzt nun ein Problem. In Saarbrücken hatte man im Winter durchaus auf einen hochpreisigen Verkauf Wijnaldums im Sommer spekuliert. Bis zu 5 Millionen Mark hatte man sich damals erhofft, aber das damals vorhandene Interesse ist aber nach dieser Rückrunde einfach nicht mehr da und erloschen. Wijnaldum selbst will aber gehen. Vor allem der Verband macht ihm Druck.
Kicker, Ausgabe 44, 1993.
Ich spiele nicht in der zweiten Liga, erklärte Wijnaldum, nachdem der Abstieg besiegelt war. Nicht, weil er schon bessere Angebote hätte, sondern weil ihm Bill Nuttall, der Manager des US-Verbandes, klargemacht hatte, dass er sich dann die WM 1994 im eigenen Land abschminken könne.
Immerhin ist Wijnaldum ja ein Aushängeschild des Verbandes. Das möchte man nicht in einer zweitklassigen Liga sehen. Aber die Angebote von Erstligisten, die bleiben aus. Wijnaldum spielt am Ende doch in Saarbrücken, darf aber auch an der WM 94 teilnehmen. Die Rückkehr in die Bundesliga erfolgt dann auch nach der WM, aber nicht mit dem 1. FC Saarbrücken. Nachdem sich dort abgezeichnet hatte, dass man mit dem Aufstieg nichts zu tun haben wird, durfte Wijnaldum frühzeitig zur WM-Vorbereitung reisen und unterschrieb stattdessen auch einen Vertrag bei einem Team, welches den Aufstieg geschafft hatte, der VfL Bochum. Im Ruhrpott verfolgt man daher natürlich die WM 94 mit einem besonderen Interesse, sieht dabei solide Leistung von Wijnaldum, der mit seinem Team im Achtelfinale knapp am späteren Weltmeister Brasilien scheitert. Es ist allerdings einer der wenigen Gründe zur Freude in der Beziehung zwischen Bochum und Wijnaldum. Die Saison 1994-95 verläuft von vorne bis hinten komplett verkorkst. Erst verletzt sich Wijnaldums geplanter Sturmpartner Holger Aden so schwer, dass er anschließend nie wieder ein Spiel bestreiten können wird. Und später muss Wijnaldum selbst mit Knöchelbruch lange zuschauen. Am Ende erzielt er nicht ein einziges Tor und der VfL Bochum steigt wieder aus der Bundesliga ab. Während im Ruhrgebiet aber überhaupt nichts funktionieren wollte, glänzt Wijnaldum im Sommer 1995 mit dem Nationalteam bei der Copa America. So sehr, dass große Namen nachhorchen.
Kicker, Ausgabe 59, 1995.
Eine leichte Leistenzerrung behinderte Eric Wijnaldum im Spiel gegen Mexiko und dennoch zeigte er eine ordentliche Leistung. Seinen Elfmeter verwandelte er souverän und jetzt hofft er, dass ihm ein Topspiel gegen Brasilien die Tür zur großen, weiten Fußballwelt öffnet. Von Inter Mailand wurde leises Interesse an Bochums Amerikaner signalisiert, doch die Italiener wollen erst noch sehen, wie sich Vinaldo gegen die Brasilianer schlägt.
Vinaldo ragt gegen Brasilien nicht heraus, wird aber ins All-Star-Team des Turniers gewählt. Der Transfer zu Inter bleibt aber aus und auch sonst kommen nicht die erhofften Angebote, weshalb Vinaldo erneut den Schritt in die zweite Liga mitgeht. Und wieder gelingt ihm in Bochum einfach nicht viel. Im November 1995, also 16 Monate nach seinem Transfer, erzielt Vinaldo gegen Bielefeld und Mainz seine ersten beiden Tore im Bochumer Trikot. Kurz darauf ist er aber weg. In Europa hatte sich ja kein Team gefunden, aber in den USA, denn die Major League Soccer ist nun an den Start gegangen. Wir haben Anfang 96 in unserer Geschichte. Jetzt steht die erste Saison bevor und Vinaldo kehrt nach Hause zurück, spielt nun für die San Jose Clash, heute San Jose Earthquakes, also back in California. Dort trifft Vinaldo das Tor wieder, hat aber in den kommenden Jahren vermehrt Verletzungsprobleme, die ihn regelmäßig mehrere Wochen und Monate kosten. Im Winter 1999 taucht er plötzlich nochmal im Saarland auf. Sein alter Klub ist mittlerweile nur noch in der Regionalliga, peilt aber den Zweitligaaufstieg an. Trainer Klaus Neururer, der Vinaldo schon beim VfL Bochum trainierte, hatte Vinaldo kontaktiert.
Taz, vom 15. Dezember 1999.
Er hat angerufen und gefragt, was machst du? Nix, habe ich gesagt. Und schon spiele ich hier in der dritten Liga, oder wie heißt das nochmal? Regionalliga Südwest heißt die Klasse. Sportfreunde Siegen und SC Ida Oberstein sind die Gegner, nicht mehr New York oder Chicago. Und statt in einem schicken Haus in Las Vegas mit Golfplatz vor der Tür, wohnt er nun in Forbach, einer schnöden Industriestadt in Lothringen.
Es war ein kurzes Comeback, in Absprache. Vinaldo machte 4 Spiele, trifft 2-mal, kehrt dann aber wieder zur Saisonvorbereitung in die Major League Soccer zurück. Verletzungen plagen den Stürmer aber weiterhin. Nachdem er in der Saison 2001 bei Chicago Fire ein gutes und verletzungsfreies Jahr hat, hört Vinaldo auf einem Hoch mit 32 Jahren auf. Nach der Karriere trainiert er zeitweise kleinere Teams, arbeitet vor allem als TV-Experte für verschiedene US-Sender. 2004 wird er in die Soccer Hall of Fame des amerikanischen Verbandes aufgenommen. In Saarbrücken ist der Name noch immer nicht verschwunden. Immer mal wieder wird sein Name gerüchtet. Zuletzt wurde er 2021 als Trainerkandidat gehandelt, ehe sich der Verein dann aber für Uwe Kuschinat entschied. Ja, das war die zweite Folge von Retroball über Eric Vinaldo, den amerikanischen Sunnyboy vom 1. FC Saarbrücken, der mit den Saarländern ein halbes Jahr wirklich spektakulär spielte, aber dann mit der Mannschaft wieder untergegangen ist. Ich selbst habe keinerlei Erinnerungen an die Saison. Ich wurde erst 94, 95 wirklich Bundesliga-Fan. Fand diese Saarbrücker Mannschaft aber immer spannend, weil da sehr, sehr viele Spieler war, von denen ich davor und danach einfach nie wieder was gehört habe. Vinaldo ist so eine der Ausnahmen, den kannte ich dann beim VfL Bochum, fand ihn da eigentlich auch von seiner Art her sehr, sehr sympathisch, fand es immer ein bisschen schade, dass er da wirklich gar nichts gerissen hatte. Aber immerhin hatte er danach noch in der Major League Soccer seine guten Jahre und hat ja im Endeffekt auch eine große Karriere hinter sich mit sehr, sehr vielen Länderspielen für die USA, mehreren WM-Teilnahmen. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ja, dann danke ich wieder fürs Zuhören und ich würde mal sagen, wir freuen uns dann gemeinsam auf Folge 3. Dort geht es wieder in die 90er Jahre zu einem doch etwas vergessenen deutschen Nationalspieler, der viel Talent hatte, aber immer wieder zurückgeworfen wurde. Dennoch aber große Titel in seiner persönlichen Vitrine hat.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.